mit einem Bibeltext, der mit mir drauf ein, auf diesen Text, und dass wir gemeinsam versuchen herauszufinden, was geht's hier, was steckt hinter so einer grausamen Geschichte in der Bibel. Und ich möchte diesen Bibeltext lesen und ihr könnt gerne mitlesen. Er steht in 4. Mose 21 ab Vers 4. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Mose und wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemandem eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Soweit der Bibeltext. Es geht jetzt hier um eine Begebenheit. Wir haben uns jetzt immer so mit der Anfangszeit der Wüstenwanderung beschäftigt. Und jetzt gehen wir mal ziemlich ans Ende der Wüstenwanderung. Jetzt sind die schon fast da, das Volk Israel. Und das Volk Israel hat ja etwas mit uns Christen gemeinsam. Und was sie mit uns gemeinsam haben, ist, es ist das auserwählte Volk Gottes. Also dieses Volk ist absolut bevorzugt vor allen anderen Völkern. Israel hat es erlebt, dass Gott sie hört, also das Sklavenvolk, die schreien in Ägypten: Herr, befreie du uns, hol du uns hier raus. Und der Gott, der lebendige Gott, hört sie. Und er schickt einen, gibt ihnen einen Führer, einen Leiter. Und er führt sie aus Ägypten raus und tut Zeichen und Wunder, die keine anderen Völker damals erleben konnten. Nur dieses Volk Israel hatte das Vorrecht, Wunder zu erleben. Und Gott führt sie und Gott redet zu ihnen. Gott offenbart sich, er zeigt sich. Wow. Und er beschützt dieses Volk. Und dieses Volk galt bei den anderen Völkern so außenrum, die da so gelebt haben, schon teilweise auch als unbesiegbar. Wenn Gott will, dass die gewinnen, dann gewinnen die. Da können wir noch so gute Waffen haben, da können wir doppelt so viele sein. Das ist völlig egal. Wir haben keine Chance gegen die, wenn der lebendige Gott von diesen Israeliten, dieser Sklavengott, wenn der das will. Viele Völker hatten Angst, wenn Israel da anmarschiert ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, nach Bamberg, so eine Horde von Menschen, die hier plötzlich einfällt, da fragen sie sich schon, was wollen die jetzt? Was ist jetzt los? Hatte Angst vor diesen Leuten. Und Israel hat erlebt, wie sie dort in der Wüste jeden Tag versorgt werden. Die hatten jeden Tag was zu essen und jeden Tag was zu trinken. Ab und zu hatten sie mal kurz Hunger und dann sind sie aber wieder versorgt worden. Jeden Tag vom Himmel ist es Brot gefallen. Was für... Da waren wahrscheinlich auch andere Völker neidisch. Man hat sich ja auch gefragt, wie geht es, dass ein Volk durch die Wüste wandert und die sterben nicht. Die müssen ja irgendwann mal eingehen. So viel Essen gibt's gar nicht. Die haben ja keine Infrastruktur und da fehlt's ja völlig an allem. Und die paar Tiere, die mitnehmen, das reicht nicht. Aber sie waren jeden Tag versorgt. Was für ein Privileg. Und es ist so ein Bild für uns Christen. Wir sind auch irgendwie privilegiert. Wir haben besondere Vorzüge. Nee, ist nicht so, dass wir bessere Menschen wären oder dass wir irgendwas besser könnten und besser machen würden. Manchmal leider nicht. Aber trotzdem ist es so, wenn Gott sein Auge auf uns geworfen hat und wenn er uns so zu sich gezogen hat, dann haben wir schon ganz besondere Privilegien und Vorzüge. Wir stehen unter dem Schirm des Höchsten. Unter dem Schatten des Allmächtigen dürfen wir leben. Wir haben einen Gott, der versprochen hat, uns zu führen, der uns nicht hängen lässt, der uns auch in schwierigen Zeiten immer wieder steht er unten und fängt uns auf. Denkt an das Adlerbild. Der Adler fängt seine Jungen wieder auf. Wir haben einen Gott, der uns liebt, der uns diese Liebe auch spüren lässt. Wir haben eine Gemeinde, wir haben eine Gemeinschaft von Christen, wir haben Geschwister. Und das Krasse ist ja, Gott hat deine Geschwister begabt, damit du gesegnet bist. Auch heute Morgen hoffentlich. Was für ein Vorzug. Wir sind bevorzugt, privilegiert. Wir haben irgendwie eine gewisse Sonderstellung. Überleg mal ganz kurz, was ist so das Besondere, was ist so das Schönste an diesem zu Gott gehören für dich? Was ist so, was macht dieses Privileg aus? Worüber kannst du dich heute Morgen am meisten freuen? Über welches dieser vielen Privilegien, die wir haben? Denk mal ganz kurz nach. Habt ihr was gefunden? Es gibt genügend Gründe, sich zu freuen, dankbar zu sein für das, was wir haben. So, jetzt aber springen wir mal zurück in die Geschichte, denn es ist ja nicht alles so positiv und rosig, wie es auf dem ersten Moment aussieht. Das Volk Israel fühlt sich nämlich immer wieder überhaupt nicht bevorzugt, sondern im Gegenteil absolut benachteiligt. Die fühlen sich absolut benachteiligt. Irgendwie auch zu Recht. Denn diese Wüstenwanderung, die fordert denen so viel ab. Die ist so anstrengend, die ist so mühsam und die kommen immer wieder an Punkte, wo die in absolute Krisen stürzen. Es ist immer wieder die absolute Katastrophe. Und immer wieder singen sie das gleiche Wüstenlied. Immer wieder. In der Wüste sterben wir. Warum? Du hast uns hierher geführt, Mose. Wie dumm. Jeden Tag den Manna fraß. Hängt uns zu den Ohren raus. Wenn du es wirklich gut meinst mit uns, dann bring uns nach Haus. Nach Ägypten. Das war so meine Interpretation des Wüstenlieds, das sie immer und immer und immer und immer wieder gesungen haben. Und ich kann es ehrlich gesagt so gut verstehen. Ich stehe voll auf der Seite von diesem Volk. Die haben echt jetzt langsam die Schnauze voll. Die müssen jeden Tag Manna essen. Alles schön und gut, sie sind irgendwie bevorzugt, sie sind jeden Tag versorgt, aber jeden Tag Manna. Und im vierten Buch Mose, im Kapitel 11, Vers 5, da sagen sie das auch so. Da denken sie, da träumen sie zurück nach Ägypten, wie schön das war in Ägypten. Und dann sehen die so großen Fisch vor Augen, einen ägyptischen Fisch. Oh, lecker. Und dann sehen die Melonen, die es da gab. So eine schöne Wassermelone. Oh. Und Kürbisse. Naja, einen Kürbis brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du in der Wüste bist, dann sehnst du dich sogar nach Kürbissen. Und dann sagen sie, und der Lauch und die Zwiebeln und der Knoblauch. Jetzt bin ich voll dabei. Ich liebe deftiges Essen. Und wisst ihr, was ein total leckeres Essen ist? Ein Gulasch. Dann nimmst du ein Kilo Fleisch und ein Kilo Zwiebeln. Oh, es ist ein Traum. Knoblauch dazu? Knoblauch dazu, Chili, ganz wichtig. Ich liebe würziges Essen und deftig und am besten noch scharf. Traumhaft. Und ich verstehe das, dass die wirklich sagen, mit dem Manna-Zeug, die haben da jeden Tag gelesen, einen Ölkuchen draus gebacken. Ölkuchen. Da ist nicht mal Butter drin. Öl. Wenn ich mir das vorstelle, ich backe einen Kuchen und mache da Öl dazu. Das ist ja, sie waren jeden Tag versorgt. Aber wie denn? Absolut benachteiligt. Kein Volk auf der ganzen Welt hat so schlecht wie das Volk Israel da in der Wüste. Oder? Und dann kommt noch das Umleitungsschild. Sie wollten eigentlich durch Edom durchmarschieren. Sie waren jetzt ja schon fast am Ziel. Also jetzt ging es wirklich schon Richtung, die ganzen 40 Jahre waren vorbei und die Ehrenrunden, die sie da drehen mussten. Und jetzt waren sie bald am Ziel. Und dann kommen sie nach Edom und die Edomiter machen ihnen klar, durch unser Land habt ihr nicht durchzuziehen. Sonst machen wir euch fertig. Und die Israeliten geben klein bei. Sie sehen das Umleitungsschild und sie laufen außenrum. Vielleicht wollten sie kein Risiko mehr eingehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mussten sie wieder zurück nach Süden, Richtung Schilfmeer, da wo sie anfangs gestartet sind. Um dann im Osten um Edom rumzulaufen und dann vielleicht irgendwann mal anzukommen. Umleitungen. Bah. Ich war neulich mit meinem Sohn beim Arzt, Impftermin. Bin ich mit dem Fahrrad, Bamberg Ost, heim, stand dann da mit meinem kleinen Sohn, habe ihm schon alles ausgezogen und stehe dann da an dem Tresen und sag, ja, Impftermin heute. Ja, haben Sie auch einen Impfpass dabei? Impfpass. Ja, ohne Impfpass können wir nicht, kann der Arzt nicht impfen. Denke ich mir schon, warum kann der Arzt nicht ohne Impfpass impfen? Fahre ich wieder nach Hause, Hain, Bamberg Ost, suche den Impfpass, keine Ahnung, wo er ist, haben wir aber irgendwann gefunden, fahre wieder los, halbe Stunde hat es mich gekostet, hin und zurück und stand dann wieder da mit meinem Impfpass. Boah, das ist so nervig, das nimmt einem echt die Kraft. Und dann fängt man schon mal an zu sagen, warum, Gott, hast du das zugelassen? Okay, ich war selber schuld, das gebe ich ja zu. Aber da kommen schon so Gedanken, wer ist schuld? Wer hat Schuld an der ganzen Misere? Das kann ja wohl bitte nicht ich alleine sein. Also die Umleitung. Und jetzt lesen wir von dem Volk Israel, und da steht jetzt eine interessante Formulierung drin. Man kann es übersetzen mit, ihre Seele wurde kurz. Putsch. Da ist was zusammengeschrumpft, da ist die Nerven haben sich zusammengezogen oder die liegen blank. Man kann auch übersetzen mit, ihr Atem wird kurz. Die wird kurzatmig, Schnappatmung. Das passiert jetzt mit denen. Das ist richtig ein Gefühl, was hier beschrieben wird. Ein Gefühl von absoluter Mutlosigkeit. Von jetzt ist wirklich der Ofen aus. Jetzt ist alles vorbei. Also jetzt liegen alle Nerven blank. Das Volk ist wirklich jetzt psychisch, könnte man sagen, am Ende. Völlig am Ende. Was passiert hier? Sie kommen jetzt in einen Nebel. Und dieser Nebel, den könnte man nennen als einen Nebel der Entmutigung. Und da sind sie jetzt schon mittendrin. Die sind total am Ende. Sie sind in diesem Nebel drin. Und ich habe absolut Verständnis für dieses Volk Israel, dass sie jetzt in diesem Entmutigungsnebel drin sind. Und Nebel sage ich deswegen, weil wenn du entmutigt bist, dann siehst du nicht mehr klar. Dann ist vor deinen Augen alles irgendwie benebelt. Dann siehst du auch die Wahrheit nicht mehr. Dann siehst du nicht was Richtiges und Falsches, sondern dann ist alles benebelt. Wie sind sie eigentlich da reingekommen? In diesen Nebel der Entmutigung. Die Umstände waren bescheiden. Ja. Und dann hat sich was breit gemacht. Und zwar, welchen Stift nehmen wir? Den hier. Und zwar ihre Gefühle. So, die haben sich jetzt ausgebreitet. Und diese Gefühle, die Gefühle kommen ja immer einfach. Die kommen ja von irgendwoher. Man hat so, was weiß ich. Sind halt einfach da. Gefühle sind einfach da. Können wir nichts dagegen machen. Also das Volk Israel hat auf einmal ein Gefühl von, wir sind völlig alleine. Wir sind jetzt völlig am Ende. Jetzt passt keiner mehr auf uns auf. Wir sind völlig schutzlos. Wir haben ein Gefühl von Angst. Wir haben ein Gefühl von erschlagen zu sein. Dieses Gefühl, dass die Seele kurz wird, dass die Nerven blank liegen. Das Gefühl, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Was habe ich schon? All diese Gefühle, die sich da ausbreiten. Und wie gesagt, Gefühle sind einfach da. Diese Gefühle sind heftig. Gefühle der Verlorenheit. Das erlebt das Volk Israel. Gefühle der Verlorenheit. Jetzt ist spannend, was sie aus diesen Gefühlen machen. Und dann kommt unser Denken. Und unser Denken, unser Apparat hier oben, der arbeitet der wirklich oft wie ein Apparat, der versucht auch unsere Gefühle irgendwie in den Griff zu kriegen, zu verstehen. Also der Denkapparat fängt meistens an zu sagen, warum? Warum ist es so weit gekommen? Warum bin ich jetzt da, wo ich bin? Warum fühlt sich das so an? Also dann wird hier oben das alles verarbeitet und verhackstückt und wir machen das ja ganz geschickt. Wir haben da unsere Strategien und dann kommen da irgendwelche Schlussfolgerungen bei raus. Das Interessante ist beim Volk ist das, die Gefühle sind absolut, sie sind völlig down, es ist alles verloren, alles aus, da ist nichts mehr zu retten. Und das Denken macht Folgendes. Es bestätigt die Gefühle, es sagt, ja, genau, alles aus, alles schrecklich, alles für, ihr Gefühle, ihr habt vollkommen recht. Ist alles blöd und das Essen ist so saublöd und schrecklich. Also die Gefühle werden durch das Denken hier bestätigt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand so denkt, dann hat er auch solche Gefühle. Das wird sich nur noch bestätigt und das ist so ein Kreislauf. Ein Kreislauf der Niedergeschlagenheit, ein Kreislauf der Entmutigung. Und das Problem ist, in diesem Nebel sieht das Volk Israel drei Dinge nicht mehr. Das erste ist, was sie nicht mehr sehen, die Beziehung zu Gott. Sie sehen nicht mehr, dass dann Gott ist, der auf sie aufpasst, der sie liebt, der sie schätzt, der sie trägt, der sie hält, der sich über, der über all die Jahre da war und sie versorgt hat. Das sehen die nicht mehr. Plötzlich, wenn du in dem Nebel bist, so, Herr, welcher Gott? Gott, Herr. Was sie auch nicht mehr sehen, ist die Erinnerung. All das, was schon war, all das, was Gott schon geschenkt hat, ist völlig weg. All die vielen Momente, wo sie verzweifelt waren und Gott hat eingegriffen, haben sie Gott wieder gelobt, ist alles weg. In solchen Zeiten der Entmutigung ist es wurscht, was ich schon alles mit Gott erlebt habe. Ich kann von den Toten auferweckt worden sein, nee, das zählt da nicht. Und in diesen Zeiten der Entmutigung fehlt noch was Drittes. Und das ist die Perspektive. Das Versprechen Gottes, ich bringe euch in das verheißene Land, ich passe auf euch auf, es gibt eine Zukunft für euch, eine gute Zukunft, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das zählt da nicht. Bin ich im Nebel, ist alles vernebelt, ist alles düster. Und jetzt heißt es in unserem Text, dieser schöne Satz, und da sandte Gott feurige Schlangen unter sie. Schrecklicher Satz. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Das Volk ist eh schon hier am Ende. Das ist da in ihrem Nebel drin und eigentlich sind sie moralisch völlig am Boden, völlig zerstört. Und jetzt schickt Gott noch feurige Schlangen. Anstatt, dass er sie ermutigt, aufbaut, sie wieder neu belebt, ihnen wieder neu das schenkt, was ihnen verloren gegangen ist. Nein, Gott schickt jetzt feurige Schlangen. Warum? Hä? Gott, ist das wirklich so eine gute Idee? Das Volk jetzt fertig zu machen. Und diese Schlangen, das waren ganz fiese Schlangen. Es waren Ureus-Schlangen, die konnten richtig wehtun. Sie konnten töten. Der Biss war tödlich, mit Sicherheit tödlich. Und was wir wahrscheinlich zu tun haben, waren so feurige Schlangen, Kobras, schwarze Kobras. Also es sind richtige Oschis. Und es gibt schwarze Kobras, die können auch spucken. Also die spucken sowas aus, so eine Flüssigkeit. Und allein die Flüssigkeit brennt schon. Es kann sein, dass es sich hier um diese Schlangen gehandelt hat, was hier extra nochmal heißt, feurige Schlangen, brennende Schlangen. Diese Schlangen, die haben sich im ganzen Lager verteilt. Vielleicht ist das Volk Israel blöderweise durch, manchmal setzen wir uns ja einen Ameisen, Dings da rein und dann, vielleicht sind sie in unseren Schlangental irgendwie reingeraten. Auf jeden Fall waren jetzt überall Schlangen. Und ihr könnt euch vorstellen, Schlangen in einem Zeltlager, die haben echt ein leichtes Spiel. Die können sich in jeder Zeltplane, in jeder Zeltfalte, können die sich wunderschön verstecken und können jederzeit da rausschleichen. Schlangen sind lautlos. Die schleichen so vor sich hin. Und die können sich von hinten anschleichen. Die sind blitzschnell. Da hast du eigentlich keine Chance gegen solche Viecher. Diese Schlangen, um die es hier geht, sind Seraph, so steht es im Hebräischen, Seraph. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, in der Mehrzahl zumindest, Seraphim. Kommen wir gleich noch drauf. Also diese Schlangen, absolut fies. Gott schickt Schlangen in dieses Lager rein. Warum? Warum macht Gott sowas? Da sterben jetzt wirklich Menschen, reihenweise Menschen. Und diese Schlangen, die kommen dann nicht von alleine, sondern sie werden von Gott geschickt. Ist absolut grausam, absolut schrecklich und auch für mich als Theologen ist dieser Text deswegen wirklich ein dickes Brett, was man da bohren kann. Und ich habe den Text auch noch nicht ganz verstanden. Aber ich möchte euch gern eine Deutung oder eine mögliche Interpretationen von diesem Text mitgeben. Vielleicht machen diese Schlangen etwas sichtbar, was vorher unsichtbar war, aber auch da. Diese Seraphim, die kommen auch in Jesaja 6 vor und an anderen Stellen. Es sind Engelwesen, Seraphim auch, es sind auch Engelwesen, die in der Nähe Gottes sind. Also wenn man da mal Jesaja 6, gucken wir ruhig mal kurz rein. Jesaja. So. Vers 2. Seraphim standen über ihm, nämlich über dem Thron. Ein jeder hatte 6 Flügel, also 6-flüglig sind diese Engelwesen. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Also fliegende Engelwesen, die vielleicht ausschauen wie Schlangen, ich weiß es nicht. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Und Jesaja erlebt es dann, wie einer dieser Seraphim, dieser heiligen, 6-flügeligen Engel, ihm eine Kohle an den Mund hält, eine glühende Kohle. Seraphim, heilige Engelwesen. Jetzt um den Bezug hier zu unserem Text herzustellen, ich glaube nicht, dass es hier um heilige Engelwesen geht, sondern es geht um Schlangen, die man halt Seraphim, Seraph genannt hat. Brennende Schlangen. Aber vielleicht zeigen diese brennenden, diese feurigen Schlangen etwas von der Heiligkeit Gottes. Vielleicht ist auf dem Hintergrund der Heiligkeit Gottes wird was sichtbar, was vorher unsichtbar war in dem Volk. Nämlich die tödliche Kraft des Unglaubens, der Sünde, des Unglaubens des Volks. Wir müssen uns auch in der Wüste mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen, mit seiner tödlichen Heiligkeit, mit seiner unnahbaren Heiligkeit, mit seiner Größe. Was wird denn sichtbar mit diesen Schlangen? Es wird das Tödliche sichtbar. Und zwar sehen wir das hier. Das Volk Israel, die haben Gefühle, okay. Ihr Denken springt darauf an, bestätigt es. Das ist ein tödliches Denken. Es ist ein Denken, was kaputt macht, was zerstört, ein ungläubiges Denken. Es ist auch ein Denken, so denken Kinder, so denkt mein Sohn. Mein Sohn sagt, ich habe Hunger, ich werde verhungern. Papa, wenn du mir nichts zu essen gibst, dann werde ich jetzt verhungern. So Sachen, sagt er. Kindliches Denken, ganz einfach, zack, zack. Papa, mir ist langweilig. Und du bist schuld. Aha, ich bin schuld. Wenn du nicht mit mir spielst, bist du schuld, dass mir langweilig ist. Ah ja, alles klar. Ganz einfaches Denken. So fühle ich mich. Ah ja, dann ist es auch so. Ich habe Angst. Und sein Denken macht daraus, das ist ein Monster. Es ist kindliches Denken, es ist ganz einfaches Denken. Es ist Denken, so fühle ich mich, ja, dann ist es auch so. Ach, noch viel schlimmer ist es, Und dieses Denken, das hat das Volk Israel seit vielen, vielen Jahren in der Wüste. So, jetzt brauche ich kurz mal Konzentration, weil ich male jetzt hier eine Schlange. Eine feurige Schlange, so. Und die hat hier Augen und hier hat sie, so. Das ist eine Kobra. Ah, Kobras haben übrigens da diese Flügelchen hier auch, gell? Habe ich jetzt nicht hingemalt, ist egal. Das ist ein tödliches Denken. Das ist ein Denken, was den Unglauben des Volkes schürt. Seit vielen Jahren. Die sind jetzt schon so lange in der Wüste und machen immer noch das Gleiche. Am Anfang ist verständlich. Sie haben nichts zu essen und uns wird es allen so gehen, dass wir sagen, ich habe nichts zu essen. Hilfe, was passiert jetzt? Und dann klagen sie Gott an. Die Gefühle, dann sagt das Denken, genau so ist es, Hilfe. Und sie klagen Gott an. Es kommt immer wieder zur gleichen Reaktion. Aber nach fast 40 Jahren in der Wüste machen sie immer noch das gleiche Kindliche. Ihre Gefühle nehmen sie sofort ernst und sagen, okay, dann ist es so. Und sie schaffen es nicht, eine neue Perspektive einzunehmen. Sie kommen immer wieder in den gleichen Nebel. Und Gott greift immer wieder ein. Und trotzdem, wenn sie in dem Nebel wieder drin sind, machen sie es wieder das Gleiche. Sie klagen Gott an, sie singen ihr altes Wüstenlied. Sie machen seit 40 Jahren immer und immer und immer wieder das Gleiche. Tödliche Schlangen, die so viel kaputt machen, die so viel auffressen, die hier diese ganzen Dinge, die eigentlich wichtig sind für unser Leben, die wir erlebt haben mit Gott, die wir erfahren haben, wo wir sagen, wir sind bevorzugt, wir sind die Gesegneten von Gott. Das ist da immer, das wird alles aufgefressen in dieser Wolke. Tödlich. Diese Schlangen, die zeigen etwas von Gottes Heiligkeit, aber auch vom Unglauben und von der Sünde der Menschen. Und jetzt kommt die Rettung. Zum Glück greift Gott ein, aber nicht so wie erwartet. Das Volk, das kommt zu Gott und die beten, befrei du uns von diesen Schlangen. Wir haben gesündigt. Sie sehen es ein, sie sagen, wir haben gesündigt. Wir haben wieder hier den gleichen Kack haben wir wieder gemacht. Wir haben gesündigt, wir haben versagt. Befrei uns von den Schlangen. Und der Mose soll für sie beten. Sie haben es auch noch nicht gelernt zu beten. Der Mose soll für sie beten, und das macht er auch. Aber Gott nimmt ihnen die Schlange nicht weg. Er macht was anderes. Er sagt zu Mose, stell diese kupferne Schlange auf. Und Mose macht es dann. Er macht irgendwie eine Schlange auf einer Stange. Aus Kupfer irgendwie gegossen oder wie auch immer. Und dann heißt es, wer auf diese Schlange schaut, der wird nicht sterben. Viele sind schon gestorben. Aber wer jetzt gebissen ist und guckt auf diese Schlange, auf diese eherne Schlange, der wird nicht sterben. Wohin schaue ich? Auf was blicke ich? Was schaue ich an? Und das Schöne hier ist, dass sie einfach nur diese Schlange anschauen müssen. Einfach nur hinschauen, mehr nicht. Es gab in der damaligen Zeit auch so Schlangenbeschwörer und auch so Heiler vor Schlangenbissen. Gab es ja im Orient öfter mal so Schlangen, die gefährlich waren und giftig waren. Und diese Schlangenbeschwörer, die hatten immer so ein dreifaches Ritual. Das eine war, man muss irgendwelche Dinge machen, einen Ritus, irgendwas vollziehen. Dann muss ich noch das Richtige sprechen dazu, die richtigen Worte. Also ich muss richtig so ein Hokuspokus machen. Und dann muss ich noch das Gegengift geben. Dann kann jemand von dem Schlangengift geheilt werden. Das hat bestimmt noch manchmal funktioniert. Aber hier in diesem Text geht es nicht um irgendeinen Hokuspokus, sondern schau einfach hin, schau auf diese Schlange. Einfach nur hinschauen, mehr nicht. Du musst keine Kunststücke vollführen, einfach nur hinschauen. In Johannes 3, Vers 14 und 15 deutet Jesus diese Geschichte. Und er deutet sie so. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, auf eine Stange gesteckt hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Du schaust aufs Kreuz, du schaust auf einen Toten und findest dort das Leben. Du schaust auf eine tödliche Schlange, deswegen lebst du. Schon irgendwie paradox. Wer diese kupferne Schlange ansieht, der stirbt nicht. Wohin schaue ich? Auf was schaue ich? Und gerade die, die jetzt gebissen worden sind, die jetzt verkrümmt am Boden liegen, das waren brennende Schmerzen, die gucken normalerweise nicht nach oben, auf eine Schlange. Du guckst dann nirgendwo mehr hin. Du bist dann in dir selbst verkrümmt. Du schaust nicht mehr nach oben. Aber sie müssen ihre ganze Kraft zusammennehmen. Kein Hokuspokus vollführen, sondern einfach nur hinschauen. Einfach nur hinschauen. Wenn wir aus diesem tödlichen Kreislauf rauskommen wollen, dann müssen wir auch manchmal einfach nur hinschauen. Hinschauen auf Christus. Wie komme ich denn hier raus? Denn meine Gefühle, naja, die sind jetzt einfach mal da. Und mein Denken, naja, das macht halt irgendwas mit meinem, das verarbeitet das, was halt so passiert. Vielleicht müssen wir manchmal anfangen, auch unser Denken ganz kritisch zu hinterfragen. Zu realisieren, unser Denken sagt uns oft nicht die Wahrheit Ganz einfach deswegen, weil unser Denken die Wahrheit überhaupt nicht kennt. Unser Denken ist ein Denkapparat, der versucht, alles zu verarbeiten, in irgendwelche Schubladen einzusortieren, nach Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, alles irgendwie zu kategorisieren und daraus Schlüsse zu ziehen, Schlussfolgerungen. Unser Denken, zum Glück haben wir es und es macht vorzügliche Arbeit, aber manchmal bringt es uns auch völlig in falsche Gleis. Es reimt sich etwas zusammen, es ist aber nicht die Wahrheit. Und vielleicht ist manchmal wichtig zu sagen, ich glaube dir heute nicht. Ich glaube dir nicht, liebes Denken, du hast tolle Arbeit geleistet, deine Schlussfolgerung ist auch sogar nachvollziehbar, aber sie ist nicht korrekt. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist woanders zu finden. Wenn ich die Wahrheit sehen will, dann muss ich hochschauen, dann muss ich aufblicken. Die Woche habe ich das auch erlebt. Ich war auch mal ziemlich niedergeschlagen die Woche und konnte nichts mit mir anfangen und war dann spazieren. Und all meine Gefühle und mein Denken, das ist so, das kreist ja dann so in einem und macht so sein Ding. Und auf einmal hatte ich so den Eindruck, Jochen, dein Denken ist nicht richtig. Und deine Gefühle sprechen nicht die Wahrheit. Und es war so ein befreiender Gedanke, der in dem Moment auch gar nicht von mir kam, sondern von außen in mich hineingeschossen ist. Und zum Glück rettet uns Jesus manchmal aus unseren falschen Denkmustern. Und für mich war das so befreiend. Vorher hatte ich nicht die Kraft, nach oben zu schauen auf Jesus. Meine Gebete waren innerhalb von diesem Kreis. Meine Gebete waren so Volk Israel-Gebete, so Mose, du bist schuld und Gott, was ist das hier alles? Und alles Mist und alles blöd. Und dann hatte ich auf einmal die Kraft, nach oben zu schauen, auf Jesus. Und ich wusste, er ist da, die Wahrheit ist da. Und dann habe ich zu Hause meine Bibel hergenommen und habe die aufgeschlagen und habe einen Vers gelesen. Und keine Angst, ich komme jetzt zum Ende. Aber dieser Vers, der hat es nochmal voll rausgerissen. Da habe ich gelesen, ich aber, Psalm 13, Vers 6, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das ist Wahrheit, dass du so wohl an mir tust. Mein Denken kennt die Wahrheit nicht. Aber Jesus kennt die Wahrheit. Wir dürfen hinschauen. Wir müssen noch nicht mal. Wir dürfen hinschauen und leben. Amen. Ich bete noch mit uns.